Danke, dass du hier bist, Herr. Danke. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du da bist. Du, Herr, bist hier. Danke. Du, Herr, bist hier. Es ist so stark, ich kann es euch wirklich sagen. Es ist ja jetzt nicht unbekannt, dass ich ein Mensch der Anbetung bin und des Lobpreises, aber vor allem ganz stark auch der Anbetung. Ich dachte auch so nach, was wir manchmal so singen, ja. Zum Beispiel dieses Lied, allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott, bei dir. Ja, so, der mich erlöst hat, er lädt mich ein. Es ist doch, wie stark das ist, wie stark. Er lädt mich, hey, ganz nah an seinem Herz zu sein. Ja. Und ich muss sagen, das ist, vor ein paar Nächten ging es mir so, ich fing einfach an so, Marita war schon hochgegangen, sie geht meistens eher hoch und ich verbringe dann einfach noch Zeit, so nachdenken, sprechen mit Gott. Und dann kam mir dieses Lied so in den Sinn, ich habe es gesungen. Dann habe ich dieses Lied in dieser Nacht, ich habe es durcherlebt. Ich kann es dir sagen, einfach der Oberhammer. Und ich habe Jesus angebetet und die Freundschaft zu ihm ist in dieser Nacht einfach total vertieft worden. Und ich habe nur gedacht, wow, alles, ne, seht, wie herrlich Jesus ist. Ich habe gesagt, Jesus, du bist so herrlich, du bist so schön, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist der, gerecht, treu steht er zu mir. Welche Aussagen? Wir singen das. Wissen wir eigentlich, was wir da singen? Ich habe es gesungen, immer und immer wieder, natürlich in einer angemessenen Lautsprechstärke, nicht um meine Frau zu wecken, immer wieder. Und ich habe geweint, die Tränen liefen in mein Gesicht, aus Dankbarkeit für so viel Gnade. Aus Dankbarkeit so viel Gnade. Das war so der Hammer. Und ich muss sagen, das hat so meine ganze Beziehung Jesus nochmal wieder vertieft. Und ich liebe diese Zeit mit ihm und er liebt sie auch. Und ich weiß noch, dann der Nacht, der hat dann gesagt, weißt, Herbert, du bist mein Freund. Und du kannst mich ruhig deinen Freund nennen. Ich sage, nein, Herr, ich habe es nicht verdient. Ich sage, ich gucke mir das alles an, was du gemacht hast. Das habe ich wirklich nicht verdient. Ich muss nicht mal dein Freund sein. Ich weiß, wie du zu mir stehst. Du weißt doch, wie ich zu dir stehe. Und aber dann hat er nicht locker gelassen. Sagt, Herbert, nenn mich einfach Freund. Okay, sage ich, Herr, dann sind wir Freunde. Ich habe das gepredigt, dass Gott Freunde sucht. Und er will Freunde haben. Aber es war so, das war nochmal so anders. Das war tief drin, Freundschaft. Und so, Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Wenn ihr tut, was ich euch sage, dann seid ihr meine Freunde. Und der Weg, er geht immer über Gehorsam. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen und wissen. Ohne Gehorsam kann die Salbung in unserem Leben nicht zunehmen. Ohne Gehorsam werden wir nicht wachsen. Ohne Gehorsam kommen wir nicht weiter in der Gunst. Also wir haben alle, haben wir von Gott Gunst bekommen. Weil wenn wir die Gunst Gottes nicht hätten, dann wären wir heute Abend nicht hier. Dann wären wir verloren. Aber wir haben Gunst bekommen. Jesus als Sohn Gottes bekam Gunst. Wohlwollen Gottes. Aber dann heißt es, Jesus, er war gehorsam. Er sagt, Vater, ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Was du möchtest, das will ich tun, Vater. Egal, was es mich kostet. Vater, ich will das tun. Ich will dir gehorsam sein. Und dann heißt es, und er nahm zu an Gunst bei Gott und den Menschen. So, es gibt einen Unterschied von Gunst. Die meisten Christen bleiben bei diesem Level an Gunst der Erlösung. Da bleiben sie stehen bei dieser Gunst. Aber die Bibel sagt, es gibt mehr Gunst. Und es gibt zunehmende Gunst, es gibt viel Gunst, es gibt sogar ein Überfließen an Gunst. Die meisten Christen erleben das gar nicht. Und ich habe gesagt, Gott, ich will das erleben, ich will zunehmen an Gunst. In deinen Augen, automatisch wird es dann auch in den Augen der Menschen sein, aber das geht immer über Gehorsam. So, dass wir sagen, das, was du willst, das tue ich, dein Wille geschehe. Das ist ja, was die Schrift sagt, wir leben nicht mehr uns selbst, wir gehören nicht mehr uns selbst. Ihr gehört nicht mehr selbst. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er hat uns erkauft. Du musst mal vorstellen, was das bedeutet. Du bist wirklich gekauft worden. Und wenn du nicht gekauft sein willst, kannst du kein Christ sein. Wir sind wirklich erkauft. Erkauft mit seinem Blut. Und er hat wahnsinnige Angst gehabt. Was hat er gelitten? Nicht nur, als sie ihn auspeitschen, schon davor im Garten Gethsemane. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, es wird in mehreren, einigen Stunden wird es so sein, dass die Sünde und Krankheiten der ganzen Welt auf mich gelegt werden. Und dann wird mein Vater das Angesicht vor mir verbergen. Mein Gott wird mich verlassen. Jesus, von dem in Sprüche 8 gesagt wird, dass er der Liebling Gottes ist. Er ist der Liebling. Bei uns steht Werkmeister, aber es steht Liebling. Er ist der Liebling des Himmels. Gott sagt, es ist mein Liebling. Auch bei der Taufe, als Jesus in Jordan schreibt, das ist mein geliebter Sohn, lesen wir. Da steht, das ist mein Sohn, mein Liebling. Und Gott nennt uns auch nicht einfach nur geliebte Kinder. Er sagt, ihr seid meine Kinder, meine Lieblinge. Also Gott liebt uns über die Maßen. Und Jesus war dort in Gethsemane und er wusste, was auf ihn zukommt. Und dann heißt es, er war dort in großer Phobie. Phobie ist Angst. So Angst, dass man vor Schreck davonlaufen möchte. Panik letztlich. Und dann sagte, Vater, wenn es geht, nimm diesen Kelch von mir. Nimm ihn von mir. Aber nein, 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 sagt er, nein. Weil er hatte die Legitimation. Er sagt, ich habe nämlich von meinem Vater Macht bekommen, mein Leben zu geben oder es zu lassen oder es wieder zu nehmen. Also er hätte sogar die Aktion abbrechen können und sagen, ich sterbe nicht für die Sünden der Welt. Das heißt, wären alle auf dem Weg zur Hölle. Wir wären alle für immer verloren. Dann sagt er, nein, dazu bin ich ja in die Welt gekommen. Und dann sagte Vater, dein Wille geschehe. Wille ist nicht, was aufgedrückt ist in der Bibel, es sagt es euch schon mal, das Wort ist Telema und bedeutet Gottes Zielvorstellung, Gottes Pläne, die er gemacht hat. Gott hat gute Pläne für uns gemacht. So, und er möchte, dass diese Telema, diese Zielvorstellung, diese Pläne in unserem Leben Wirklichkeit werden. Und es gelingt ihm bei den meisten Christen nicht. Gelingt ihm leider nicht. Ja? Ich bin jetzt über 40 Jahre im Dienst. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich so. Paulus sagt einmal, er sagt, es ist so schwierig in der Gemeindearbeit. In Philippa sagt es ist so schwierig. Er sagt, alle suchen das Ehre und nicht, was Christi Jesu ist. Sie gucken, ja, ich will Gott dienen, aber ich will es auf meine Art. Ich will Gott hingegeben leben, aber auf meine Art. Ich will helfen, Gemeinde aufzubauen, aber auf meine Art. So. Und Paulus sagt, das ist das Problem. Wir können nicht arbeiten, wir können nicht den Dienst tun, wie wir ihn tun können, weil jeder nach seinem eigenen Manier, seinen eigenen Vorteil Dinge sucht. Wir haben ja jetzt beim Cleansing, haben wir diese Einheit auch Check im Materiellen, also Heiligung ist das Thema. Heiligung, und da geht es um alles. Da geht es um den materiellen Bereich, da geht es um Beziehungsbereich, da geht es um unsere Zeit. Ja? Wir können nicht über unsere Zeit bestimmen, wann wir was tun wollen. Weil Gott sagt, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also wenn ich meine Zeit einteile oder verwenden will, dann brauche ich die Genehmigung meines Vaters im Himmel. Denn er sagt, alles gehört mir. Er hat uns gekauft, er erkauft. Wir sind, deshalb nennt die Bibel uns auch Sklaven. Das sind die Bayern, ne? Die grüßen ja immer so. Servus, ne? Sklave. Dann sage ich immer zu den Bayern, ja, selber Sklave. Ne? Servus. Wir sind Sklaven Jesu Christi geworden. Und Paulus sagt, ich bin ein Diener der Gemeinde. Er war ein Apostel, aber er sagt, ich bin ein Diener. Und er sagt, sie suchen ihren Vorteil, das ihre, nicht was Christi Jesus. Und wir haben das auch in diesem Cleansing gehabt, wo wir auch Dinge heiligen, auch unsere Wünsche, unsere Lüste und Begierden. Ja, zum Beispiel, wir hatten das ja am Mittwoch dann kurz angesprochen, welche Lüste halten mich davon ab, zum Beispiel in die Gemeinde zu gehen? Ja, Lüste, das kann zum Beispiel sein, ich bin total müde, groggy und ich habe keine Lust. Ja, oder Faulheit oder Bequemlichkeit. Welche Lüste halten uns ab? So, weil es ist ja wichtig, dass wir in die Gemeinde gehen. Wir werden deshalb nicht besser, deshalb nicht erlöster. Aber wir bauen so mit an der Gemeinde, weil Jesus sagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wenn jemand nur passiv ist, zerstreut er schon. Weil Jesus sagt, wir müssen aktiv sammeln. Wenn wir nicht aktiv sammeln, dann sind wir in die Kategorie Zerstreuer. Wir zerstreuen dann die Gemeinde. So, das ist genauso, sagen wir mal so, wir denken, ist doch nicht so wichtig, wenn ich jetzt nicht in der Gemeinde wäre. Wer bin ich schon? Ja, wichtig. Wenn du nicht kommst, ist eine Lücke da. Dann sagt ein anderer, ach, dann muss ich auch nicht kommen. Und der nächste, ach, dann will ich auch nicht kommen. Und dann gehen so und so zerstört man Gemeinde. Verstehst du? So zerstört man Gemeinde. Und das ist so wichtig. Das müssen wir heiligen. Das müssen wir heiligen. Deshalb habe ich gesagt, am liebsten wäre mir, ihr hättet dieses Seminar alle nochmal gemacht, inklusive sämtlicher Mitarbeiter bei uns in der Gemeinde, hätte ich mir gewünscht, dass sie es alle nochmal machen, weil Heiligung ist so notwendig, existenznotwendig. Jesus hat alles geheiligt. Wir haben ja heute Erntedank und Jesus hat sein Leben als Samenkorn in die Erde gegeben. Wir kennen diesen Spruch, wir wenden ihn meistens auf uns an, aber eigentlich bezieht er sich direkt auf Jesus. Er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bringt es keine Frucht. Jesus sagt, ich muss sterben, damit Frucht entsteht für die ich sterbe. Und das Gleiche ist so, Frucht entsteht nur, wenn wir selber uns hingeben. Wenn wir uns nicht hingeben, entsteht keine Frucht. Und deshalb sagt die Schrift eindeutig auch, wenn ihr zusammenkommt, 1. Korinther 14, dann hat ein jeder etwas. Du kommst in den Gottesdienst und sagst, was kann ich beitragen? Ich will schauen, vielleicht hat Gott ein Wort für jemand durch mich. Vielleicht habe ich eine prophetische Rede. Vielleicht habe ich eine Weissagung oder eine Sprachenrede mit Auslegung. Also als ich mich bekehrt habe, fing ich an zu beten, Herr, ich will der Gemeinde dienen. So, und das war nicht so wie bei uns. Die Jugendgruppe, das war eine Clique für sich, da konntest du nicht einbrechen. Ich war inmitten einer Gemeinde und ich war trotzdem allein. Das Einzige, was dann war, und das war gut, dann habe ich einfach den Kontakt und die Gemeinschaft mit den alten Omis gesucht. Und die haben mir aus ihrem Leben erzählt. Die haben mein Leben sowas von bereichert. Von ihnen habe ich gelernt, wie lebt man mit Gott? Wie hört man Gott? Und so weiter. Das sind ja Dinge, die wurden bei uns gar nicht gesprochen. Und das hat mein Leben total bereichert. Sie haben mir auch gesagt, Herbert, das ist gut und das ist nicht gut. Da habe ich gesagt, danke für diesen Hinweis. Dann will ich das in Zukunft so anders machen, durch die Gnade Gottes und in dem laufen, was richtig ist. Also es war richtig super toll, hat mein Leben wirklich reich gemacht. Kann ich nur empfehlen. Das war sicherlich der Vorteil, wenn die Jugendgruppe mich so aufgenommen hätte. Und es war lange nicht so. Man hat im Gottesdienst war natürlich fröhlich, Herbert und was weiß ich, aber privat. Null Connection. Sie waren eine eingeschworene Clique. Da war kein Raum für mich, da war kein Platz für mich. Deshalb bin ich auch erst, als ich am Anfang in die Gemeinde kam, abgehauen. Und Gott sagt, du gehst wieder zurück, Herbert. Geh wieder zurück. Und dann bin ich wieder zurückgegangen. Aber in diesem Cleansing haben wir auch diesen Vers nochmal gehabt, den wir so gut kennen. 2. Korinther 5, Vers 15. Für alle ist er gestorben, also für dich und für mich, für alle Menschen, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich finde den Grundtext, wie es da steht, noch viel, viel, viel krasser, viel stärker. Da heißt es nicht für alle und über allen ist er gestorben, damit die Lebenden nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der über sie gestorben ist. Der über sie gestorben ist. Ich finde das so krass. Du musst mir vorstellen, dass das Damoklesschwert hing über uns. Wir waren des Todes. Und dann kommt Jesus, stell dir vor, das bin ich, das soll sterben. Und Jesus kommt und sagt, nimm mich. Und dann stirbt er über uns. Er geht letztlich und breitet sich aus über uns, schützt uns und sagt, tötet mich, lasst ihn leben, ich bezahle für ihn. Das ist krass. Und das ist allein durch Gnade stehe ich hier, als ich sage, Herr, das ist deine Gnade. Allein durch deine Gnade stehe ich hier, dass ich überhaupt anbete. Das ist eine Gnade Gottes, ein Geschenk von dir. Denn ich war früher ein Flucher und kein Anbeter. So, und es ist so wichtig, dass wir Anbeter sind. Ich sagte es heute Morgen, wenn wir gute Musiker sind, sind wir noch lange keine guten Anbeter. Wir können total gute Musiker sein, viele Instrumente spielen und trotzdem gar kein Anbeter sein. Wir singen dann. Anbeter ist eine Sache des Herzens. Da ergießen wir uns in Gott. Gott ergießt sich in uns. Da ist uns egal, was die Leute in einem Gottesdienstraum über uns denken oder sonst wo über uns denken. Wir beten Jesus an. Wir beten ihn an. Und das ist so, so stark. Er ist für alle gestorben, damit die, die jetzt leben, die also Leben von ihm haben, nicht mehr sich selbst leben. Und ich sagte schon, Paulus sagt, das Problem ist, er schreibt das in Philippa, alle suchen das Ihre. Nur nicht Timotheus, sagt er. Und er schrieb das öffentlich. Ich meine, überleg dir mal, ich würde so in einem Gemeindebrief schreiben, alle suchen das ihre, außer die und die, und wird die Namen nennen. Der wird dir sagen, Herbert, das geht doch gar nicht. Paulus sagt, das geht. Ne? Er hat es einfach gemacht. Er hat auch nicht gefragt, ob es geht. Er tat es einfach. Alle suchen das ihre, Und das ist schon sehr interessant. Ich werde in einem anderen Zusammenhang mal darüber berichten. Ich hatte neulich mal einen Traum in der Nacht und dann hat Gott mir gezeigt, wie manche unter uns so leben, was sie machen in diesem Traum. Da habe ich gesagt, was ist? Dann hat er gesagt, ja. Und das sind, sage ich, und Herr, was ist mit Ihnen? Sie haben nicht mal gemerkt, dass Jesus da ist. Sie haben nicht mal gemerkt, dass Jesus da ist. Sie haben einfach ihre Religion gelebt. Ich sage, was ist denn mit denen, die da sitzen, die ich da sehe? Er sagt, das sind die, sagte, die nur das Ihre suchen und nicht das, was Christi Jesu ist. Sie suchen nicht meinen Willen. Sie suchen nicht meine Wünsche zu erfüllen. Sie gucken, was ihre Lust ist, worauf sie Lust haben, was ihre Lüste sind. Und sie sind nicht bereit, Dinge in ihrem Leben zu heiligen. Diesen Traum hatte ich vor ungefähr 3 Wochen, 4 Wochen. Ich werde Ihnen an der Stelle noch mal genauer erzählen. Aber das ist so, ich finde das so spannend, auch gerade mit diesem, was Paulus dann sagt in Philipper, alle suchen das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Wir gehören zu Jesus und wir entscheiden nicht mehr oder es ist uns nicht gestattet zu entscheiden, obwohl wir es doch meistens tun. Ich will dich jetzt nicht bedrängen, aber ich will dich herausfordern. Wir können nicht entscheiden, was wir wann und wie wo machen. Können wir nicht entscheiden, weil die Bibel sagt, unsere Zeit liegt in seiner Hand. Er will über die Zeit verfügen. Er bestimmt, was wir tun und was wir nicht tun. Und das sind die Fragen. Und ich muss dir sagen, ich muss mich ständig heiligen, denn es gibt manches, worauf ich überhaupt keinen Bock habe, ja, wo ich auch keine Lust habe. Aber ich heilige mich, weil wenn ich das nicht tue, wenn ich meine Lust, etwas anderes zu tun, nicht unter den Gehorsam von Jesus bringe, dann werden gewisse Dinge nicht in der Gemeinde oder anderswo geschehen. Ja. Ich nehme nochmal dieses Beispiel. Weil ich will, dass diese Dinge sich auch bei euch vertiefen. Als wir die Gemeinde in Oberzent starteten, da habe ich gesagt, oh nein, 1 Stunde Fahrt. Ja? Und aber der Herr hatte das vorher geklärt, 2 Monate vorher, oder 1 Monat vorher, das wird der Weg sein. Und du wirst einfach zu den zusätzlichen Terminen, du wirst jetzt einmal im Monat mindestens, und jetzt fahre ich, dreimal im Monat fahre ich jetzt hin, ja? Dreimal im Monat, 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück. So. Und ich fahre hin, warum? Weil ich Gott dorthin transportiere. Gott möchte dich gebrauchen, dich dorthin transportieren. Der Friedhelm Holthus war es, glaube ich, auf der BFP-Tagung, der hat gesagt, Gott sucht Esel. Weil der Esel, der hat Jesus in Jerusalem, in die Stadt reingebracht, stimmt's? Und Gott sagt, wer möchte mein Esel sein, dass ich mich auf ihn setze und dann, dass du mich wohin trägst? Ja, dass du mich wohin trägst, dass du mich in die Stadt bringst. Ich sage, Herr, ich will gern dein Esel nach Oberzent sein. Und dann waren wir auf der BFP-Tagung. Über 250 Kilometer hin, 250 zurück. Und ich liebe Autofahren nicht mehr so. Anders als in jüngeren Jahren, da sind wir einfach nonstop bis nach Spanien unten durchgefahren, Marita und ich. Und das hat uns nichts gemacht. Aber heute macht es mir irgendwie was. Ich mag das, also... Fliegen mag ich auch nicht, das ist mir alles ein bisschen zu blöd, was da so abgeht. Aber so, also bleibt ja nur Autofahrt oder eben nicht so weit zu fahren. So. Aber wenn es darum geht, Gemeinde zu bauen, weißt du, dann kamen wir der BFP-Tagung zurück Donnerstag. Und am Freitag hatte ich einen Termin in Obrichheim. Das ist 1,5 Stunden von mir, über 1,5 Stunden, 1:35, 1:40 von mir zu Hause weg. Das heißt, eine Fahrt hin, eine Fahrt zurück. So. Und ich habe gesagt, Herr, ich bin so kaputt von der Konferenz, ich bin einfach müde. Aber was steht denn geschrieben? Entweder wir glauben es oder wir glauben es nicht. Er gibt dem Müden Kraft. Ich traf die Entscheidung, also ich habe gesagt, Herr, die Leute, Kofi, Simone und so, die machen das sowieso, die machen das gut, die machen einen guten Job. Eigentlich werde ich da nicht gebraucht, ich muss da nicht hin. Da hat der Herr gesagt, ich möchte aber, dass du dahin fährst. Ich möchte, dass du dahin fährst, denn die Dinge, also ich habe Dinge von Gott zu transportieren, die nur ich so transportieren kann, wie ich sie nochmal transportiere. Und so ist es bei dir auch. Du hast Dinge, die Gott dir geschenkt hat, die kannst nur du so transportieren, wie Gott es dir geschenkt hat. Sonst das Kopieren geht nicht, funktioniert nicht. Und dann sage ich, Herr, also muss ich da hinfahren? Was sagst du dazu? Er sagt, ja, Herbert, ich möchte, dass du hinfährst. Schlag kaputt. Ich habe gesagt, in Ordnung, Herr, wenn du das sagst, dann mache ich das. Verstehe? Es ist null Überlegung, null, null. Ich sage das nicht, um mich zu erheben, Ich sage das, um dir ein Beispiel zu geben, dass du anfängst, dein Leben zu heiligen, dein Leben zu opfern, dein Leben Gott hinzugeben. Denn ohne Opfer werden wir nicht das Reich Gottes bauen. Das Reich Gottes wird mit vielen Opfern gebaut. Jesus litt, er starb und er hat geschrien, er hat geweint. Es war so krass, dass aus seinen Poren nicht Schweiß, sondern Blut kam. Das musst du dir mal vorstellen. Das war einfach voll krass. Aber er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Da war es dann auch die Situation, als der Vater sagte, jetzt wende ich mich von ihm ab. Und dann starb Jesus. Er starb mutterseelenallein. Der Heilige Geist hat ihn nicht mehr angeguckt. Der Vater hat ihn nicht mehr angeguckt. Die Engel, die er geschaffen hatte, waren entsetzt. Die waren, was ist denn los mit ihm? Warum macht er das? Also ich denke mal, die Engel haben bestimmt da gestanden und gesagt, wie kann man nur so blöd sein, sich so beschmutzen mit den Sünden und dem Dreck anderer Leute, wie kann so ein Heiliger das tun, sein Leben hinzugeben? Ich glaube, die Engel haben die Welt nicht verstanden. Die Engel werden bestimmt gedacht haben, hier ist irgendwas in Schieflage. Weil die Schrift sagt, sie können nicht nachempfinden, was Erlösung bedeutet, was Rettung bedeutet. Das kann nur jemand nachempfinden, der Errettung erlebt hat. Und weißt du, in dieser Nacht, vor ein paar Nächten, als ich das gesungen habe, allein durch Gnade bin ich hier, da habe ich gesungen und mein Herz war so voll Dankbarkeit, was er gemacht hat. Jesus, du hast es gemacht. Ja, du bist wirklich der Schönste. Und weißt du, und dann liebst du ihn einfach. Und ich sage, ich habe dich so lieb, Jesus. Ich habe dich so lieb. Ich habe dich so sehr lieb. Und ich bin so dankbar, dass mein Leben in deiner Hand ist. Weißt du, Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Das, was ich nicht gesungen habe, was ich gesprochen habe, ist auch Anbetung. Das Herz ausschütten. Das ist aber, er schüttet dann sein Herz wieder aus. Und er redet auch. Und du musst dir mal vorstellen, es ist manchmal so, dass Gott da steht und weint. Ja? Die Kerstin hat mir heute Morgen um 7 Uhr sowieso eine WhatsApp geschickt. Und sie hatte von Gott ein Bild bekommen. Und zwar, da habe ich gedacht, ja, das passt ja sehr gut. Da ist ein Rechteck, das sind Grenzen und da ist dick das Ich drin und Gott. Und Gott sagte zu Kerstin, das ist das Problem, das er mit Einzelnen hat und auch oft mit der Gemeinde eben hat, dass man irgendwie Gott hat im Leben, aber das Ich ist das, was zählt. Das Ich ist, ich mache es, wie ich will. Ich diene, wie ich will. Ich bin in der Gemeinde, wann ich will. Ich helfe anderen, wenn ich will. Das Ich steht immer im Mittelpunkt. Und dann hat er gesagt, und deshalb, diese Menschen leben ständig in Begrenzung. Sie wollen die Größe Gottes erleben, die Herrlichkeit Gottes erleben, aber sie können es nicht, weil deine Begrenzung hält dich auf. Deine Begrenzung lässt dich nicht erleben, was andere erleben. Die sagen Gott, keine Grenzen mehr. Und dann unten ist es, wie Gott es wünschte. Ganz klein, das Ich in der Mitte und Gott ringsherum, umgeben von Gott. Und Gott ist grenzenlos. Das heißt, und Gott sagte, wenn du dein Ich aufgibst, wenn du aufhörst, deine Wünsche immer durchsetzen zu wollen, deine Lüste durchsetzen zu wollen, dann kannst du die Größe Gottes erleben. Aber solange wir entscheiden, ich will das tun und mehr will ich nicht, oder ich nehme diesen Termin an und ich entscheide über meine Termine, ich entscheide über meine Dienste, das sind Ich-Leute. Und das sind Leute, sie können nicht in die Fülle Gottes kommen. Unmöglich. Sie können auch nicht in Gunst wachsen, weil sie ja nicht gehorsam sind, weil sie über der Zeit verfügen. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und Gott will dich heute aus deiner Begrenzung rausholen, dass du anfängst, ihm zu dienen, von ganzem Herzen. Und nicht dir selbst. Viele Dienste, die Menschen sich auferlegen, sind nicht von Gott. Die haben sie sich selbst ausgesucht und wollen dann ein Gebet darauf haben. Segne jetzt, Herr, dass ich tue. Ne, so ungefähr, segne Vater diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Oder wie sagt der kleine Junge mit dem Spinat, der das liest, der den sieht, komm Herr Jesus, sei unser Gast, schau dir an, was du uns bescheret hast. Amen. Ne? So. Das ist so, ja. Okay, wir hatten die Woche Spinat. Marita sagt, habe ich Lust drauf. Ja, ist das jetzt nicht meine Priorität, aber war total lecker. Also Spinat schmeckt, also ich kann euch nur empfehlen, macht auch mal Spinat und so einen schönen Kartoffelpüree, aber das ist Püree, selbstgemachten Kartoffelpüree natürlich. Denn die kostet die Kartoffeln, stampft sie schön und dann hast du was Leckeres. Und machst dir halt noch ein Steak dazu und dann ist das auch schon wieder in Ordnung. Ich habe es aber mit, ich habe gesagt, nee, also es tut sich auch mal ein gebratenes Ei, nicht wahr? Genau. Und das ist auch lecker und dann dankst du Gott für Hühner vielleicht auch mal. Genau. Oder du fängst an zu gackern. Es ist so wichtig. Und für alle ist er gestorben, damit die, die leben, also die das Zoe-Leben Gottes bekommen haben, nicht mehr sich selbst leben, sondern für den, der sie, für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist so wichtig. Ich weiß, als junger Christ hat mich eine Geschichte sehr beeindruckt. Sicherlich war das der Grund, ein Grund auch, die Jugendlichen hatten mit mir nichts zu tun. Und wir hatten fast jeden Tag irgendwas in der Gemeinde. Aber ansonsten, ich war in der Gemeinde und war trotzdem allein, außer jetzt mit diesen wunderbaren alten Schwestern. Aber ich weiß, Montag, glaube ich, war frei, aber da hatte mein Pastor, glaube ich, noch Gebetszeiten angesetzt, an denen ich dann zum Teil teilnahm, so wie es ging. Dienstag hatten wir Gebetsgottesdienst, Mittwoch hatten wir Chorübstunde. Ich habe im Chor gesungen, muss ich mir vorstellen. Ich wünschte mir so sehr, dass wir einen Chor hätten. Ich liebe Chöre, ich liebe das, ich mag das. Aber ich habe keinen, der es macht. Ja, das ist das Problem. Also werde ich sterben, ohne dass mein Wunsch sich erfüllt. Höchstwahrscheinlich. So, am Donnerstag haben wir Bibelabend gehabt. Am Freitag weiß ich gar nicht mehr genau, was da war. Und am Samstag war dann Jugendstunde und am Sonntag war zweimal Gottesdienst. Und in der ganzen Freizeit zwischendurch war ich auf den Straßen, Bahnhöfen und sonst wo und habe evangelisiert, bis ich dann nach Hause bin zum Schlafen. Ständig unterwegs. Aber weißt du, ich habe auch, wenn ich aus dem Gottesdienst kam, war ja alleine, ich war Single. Und irgendwie habe ich das auch gar nicht bejammert, muss ich jetzt sagen. Aber ich habe damals, da gab es keine Chorusse, wie wir es heute singen. Da gab es unseren Pfingstjubel. Die Pfingstler der BFP, die haben den Siegesklang gehabt und die freien Pfingstler, die hatten den Pfingstjubel gehabt und die Freien, wo Marita und ich herkommen, die hatten den Siegesklang. Und dann, mein Pastor hat mir erlaubt, ich dürfte so ein Buch auf mein Zimmer nehmen. Und dann bin ich mit diesem Buch gegangen. Der Gottesdienst war aus, dann war ich irgendwann 22:30 oder so zu Hause. Und dann habe ich mich in meine Wohnung gesetzt und dann habe ich geguckt, welches Lied ich singe. Dann habe ich das Liederbuch aufgeschlagen und dann habe ich dort gesessen und habe die Lieder der Anbetung gesungen, habe in meinem Zimmer gesungen. Und ich kann dir sagen, ich habe die Größe Gottes in meinem Leben erlebt. Gott ist buchstäblich manchmal in den Raum. Du merkst es atmosphärisch. Du merkst, ich glaube, jetzt ist er hier reingeschwebt. Da habe ich meine Berufung erfahren. Da habe ich gebetet und dann habe ich ein Lied gesungen aus dem Siegesklang über die Verlorenheit von Menschen und dass so wenig Arbeiter sind, die in die Ernte gehen. Dann habe ich gebetet, Vater, sende Arbeiter in die Ernte. Und dann kam so der Geist Gottes über mich und ich fing an zu prophezeien und prophezeite zu mir selbst, geh du doch. Aha. Ja, ich ging schon ständig, aber Gott sagte, es geht noch mehr. Die Verlorenheit der Menschen ist so groß. Und so haben wir Zeit genommen, auch Sonntag nach dem Gottesdienst. Mama hatte nie vorgekocht. Während sie nach Hause kochen ging, dauerte etwa 2 Stunden. In der Zeit war ich dann unterwegs und habe den Menschen das Evangelium gebracht, auf dem Bahnhof oder in der Stadt und so weiter. Super tolle Gelegenheiten, abends zu gehen durch eine Stadt, wo Juweliere sind und so weiter. Weil da stehen die ganzen Pärchen, die sind sowieso in dieser hormonellen Glücksstimmung. Wir suchen jetzt Ringe. Schatz, ist der schön? Ist der schon. Und dann kommst du ans Schaufenster und mit dem schönen Jesus, ne? Der alle Schönheit übertrifft, hast du gesungen. Entweder du glaubst es oder glaubst es nicht. Ja? Also ich glaube es, er übertrifft alles. Und die Leute, die so Ringe aussuchen, die haben in der Regel Zeit, weil die bummeln da, Hand in Hand. Und da hat es die tollsten Gespräche an so Juwelierschaufensterscheiben draußen und so weiter. Polizei, früher bin ich vorher weggelaufen. Ja? Die haben mich verfolgt. Und dann jetzt, wenn sie in der Stadt waren oder sie da parkten und Kontrolle haben, bin ich hingegangen und habe ihnen von Jesus erzählt. Habe sie eingeladen, Gott kennenzulernen. So. Und früher, das war für uns auch nicht Polizei, das waren die Bullen. Ne? Das hieß immer, haut ab, die Bullen kommen. Ne? So. Was ist bei Frauen, ist glaube ich Bulette dann oder so. Ne? Keine Ahnung. Also, also auf jeden Fall, verstehst du, immer, warum? Ich wurde errettet. Und errettet sein gibt Rettersinn. Es sei denn, man ist eingeschlafen oder man hat sich wieder selbst umgebracht irgendwie. Aber jemand, der in Beziehung mit Gott ist, den drängt es danach, ich will es anderen weitersagen. Ich will es anderen. Das erlebe ich ganz besonders, wenn Leute, die neu zum Glauben kommen, die machen das, die sprechen andere an. Die, die schon länger in einer Gemeinde sind, die sitzen meistens und die beten nur noch. Oh Herr, sende die Leute in unsere Gemeinde. Und Gott sagt, geh hin und hol sie. Und wir singen, früher hieß im Pfingstjubellied, gibt es ein Lied, zieh durch die Lande, oh Heiland der Welt, beuge, was dir sich entgegen noch stellt. Weißt du, das musst du nicht bei Waldemar Sadatschuk singen, das Lied. Bei mir auch nicht. Weil Jesus hat gesagt, geht ihr. Und die meisten Leute schicken Jesus, Herr, mach du was. Jesus sagt, hey, geh, mach du was, weil ich wohne in dir und ich will es durch dich tun. So, es ist für mich so wichtig und ich kann dir sagen, und ich wiederhole mich, ich will dir Geschmack machen auf Gott. Ich will dir Geschmack machen auf Beziehung mit Gott. Ich bin an diesem Freitag nach Obrichheim. Ich war kaputt. Ich war müde. Wenn du nach meiner Bockstimmung gefragt hättest, hätte ich gesagt, nee. Aber mein Herr hat gesagt, Herbert, fahr dorthin. Ich möchte, dass du an diesem Abend dort bist. Also bin ich die über anderthalb Stunden dorthin gefahren. Ich möchte, dass du dort bist. Also fahre ich. Und dann muss ich sagen, als ich ankam, da fühlte ich mich schon total erquickter. Ich habe ja die ganze Zeit, ich höre ja keinen Lobpreis, sondern ich singe ja selber oder rede mit dem Herrn, bete ihn an. Das ist so, ich mag das. Denn ich habe zu Hause oder im Alltag oft wenig Zeit, aber diese Autofahrten, das sind so richtig Time with God Zeiten. Da haue ich mich nicht voll mit irgendwelchen Lobpreisliedern, die andere mir da ins Ohr plärren. Nein, da gehe ich und dann fange ich an zu singen. Und kreuz und quer, wenn Marita manchmal mitfährt, sagt sie, Herbert, das Lied passt da nicht rein, das passt da nicht. Ich weiß, Schatz, aber es passt gerade in mein Herz. Es passt gerade in meine Beziehung zu Gott. Es passt einfach. Einfach anbeten. So, ich singe, wenn ich so alleine fahre, singe ich immer, was in meinem Herzen ist. Und das ist immer Dankbarkeit und überfließen zu Gott und ihn zu umarmen. Und Herr, wie schön du bist. Und Herr, lass uns reden, was sind nächste Schritte? Und dann sprichst du mit dem Herrn, unterhältst dich darüber. Er zeigt dir die nächsten Schritte. Und weißt du, als ich dort ankam in Obrichheim, war super. Wir haben den Abend gehabt, Cleansing-Abend. Und wie gesagt, da sind Unterlagen vorbereitet, das Video ist vorbereitet, alles ist vorbereitet. Eigentlich gibt es für mich nicht viel zu tun. Aber Gott hatte gesagt, als ich da saß, diesen Input, die gibst du jetzt weiter. Und das war für die Leute total wow. Es war, wenn ich nicht hingegangen wäre, hätten sie dieses wow nicht erlebt. Verstehst du? Deshalb, egal wie kaputt man ist, egal wie müde du dich fühlst, egal wie ausgelaugt du dich fühlst, nach diesem Obrichheim, wo ich eigentlich sage, so, jetzt bist du aber richtig kaputt. Ja? Nein, da war ich erfrischt. Warum? Der Herr gibt dem Müden Kraft, aber du musst ihm Gelegenheit geben, Kraft reinzuskippen. Wenn wir sagen, ich bin müde, ich kann nicht, oder ich habe jetzt keinen Bock, oder ich komme heute nicht, oder ich gehe da nicht, wenn wir das so, dann wirst du niemals die Kraft erfahren, niemals, weil du tust ja nicht, was Gott will, weil Gott hat uns nicht geschickt, null Bock zu schieben. So, es ist so wichtig, dass wir diese Dinge tun. Und dann, ich wiederhole mich, als ich nach Hause fuhr, von Obrichheim, mitten in der Nacht, ich dachte, der Himmel ist offen. Ich fuhr, es war so, ich fuhr da und es war so, als wenn mein Kopf bei Gott im Himmel eingetaucht ist. Es war so, als hätte das Auto kein Dach mehr. Ich fuhr da und ich wusste, offener Himmel und Gott war da. Mein Auto war erfüllt mit Gott. Das hätte ich alles nicht erlebt, wenn ich nicht gefahren wäre. Hätte ich alles nicht erlebt. Verstehst du, wie viele Gelegenheiten du verpasst, weil du auf Lust reagierst und nicht auf Gehorsam? Ja? Und wenn du auf Lust reagierst, wirst du wirklich Pleite erleben. Kann ich sagen, ich bin alter Hase, erlebst du Pleite. Es ist Gehorsam. Er war gehorsam und ich bin gekommen, in der Schriftrolle sagt Jesus, steht von mir geschrieben, ich bin gekommen, Gott zu tun, deinen Willen. Das ist so wichtig, dass wir uns darauf einlassen. Wir entscheiden also nicht mehr selbst über unsere Zeit. Wir entscheiden noch nicht über unser Leben. Selbst wo wir hinziehen, wo wir wohnen werden, entscheiden wir auch nicht. Wir entscheiden auch nicht über den Dienst. Weißt du, früher als ich jung war, da habe ich nonstop Termine angenommen. Ich habe Gemeinden aufgebaut, in der Regel zwei gleichzeitig und war dann noch ständig unterwegs. Und das hat natürlich gezerrt, weil ich es vor allem in eigener Kraft hatte und weil ich das so cool konnte. Ja? Heute kann ich es nicht mehr cool, heute kann ich es nur noch aus Gnade. Heute kann ich es nur noch, weil Gott mich befähigt. Sonst würde ich nämlich unten liegen und hätte nicht diese Kraft. Aber weißt du, in diesem, da habe ich entschieden, wo ich Dienst mache. Jemand rief mich an, Herbert, willst du kommen und hier einen Dienst machen? Sag ich, klar, gib mir einen Termin, dann bin ich hin. Dann habe ich, wir hatten damals Bibelschule. Und ich habe dann gedacht, okay, die Bibelschule kann es auch nicht alleine lassen. Und so haben wir die ganze Bibelschule, die ist dann einfach die ganzen Tage, sind alle Bibelschüler mitgereist. Wir sind alle in Autos, sind zu diesem Dienst gefahren. Wir haben dort Bibelunterricht gehabt. Dann haben unsere Bibelschüler, waren missionarisch unterwegs. Und abends hatten wir die Veranstaltungen. So, es war ständig in Action. Ich entschied aber über Dienste. Heute ist es nicht mehr so. Als wir diese Gemeinde anfingen, da haben die Leute gesagt, Mensch, der Herbert, der ist da. Und dann ging schon wieder los. Termine, kommst du zu uns? Dann habe ich gesagt, nein. Ich habe gesagt, Herr, wie sieht es aus? Der Herr sagt, ich möchte nicht, dass du dahin fährst. Okay, sage ich, Herr, dann mach ich das auch nicht. Und ständig anfragen, Herbert, kommst du? Ich sage, nein, ich komme nicht. Und ich weiß, ein Jahr oder zwei später, dann war wieder eine Anfrage aus dem Norden. Und dann habe ich gesagt, ja, Herr, wie ist es damit? Der Herr sagt, den Dienst nimmst du an. Okay, das war gut. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass ich meinem Vater die ganzen Tage noch dienen konnte. Der ist ja dann einige Zeit später heimgegangen. So, ja, sagt der Herr, da darfst du hingehen. Und verstehen, das ist, wir entscheiden nicht, ich entscheide nicht, wo gehen wir hin. Wir haben alle nicht die Befugnis, die Erlaubnis zu entscheiden, wo wir hinwollen. Wir müssen die Genehmigung, sage ich mal, ich sag's mal so krass, vom Herrn haben. Und weil jeden Dienst, den wir tun, und den Gott uns nicht erlaubt hat zu tun, wird kein Segen für uns sein. Kann ich dir wirklich sagen. Was ich damals als junger Christ hatte, ich habe viele Biografien gelesen. Und ständig, also wenn es was gab, Biografie, ich wollte wissen, wie haben andere Männer und Frauen mit Gott gelebt? Das hat mich total interessiert. Wie haben sie ihre Erfahrungen mit Gott gemacht? Wie sind sie im Dienst gewachsen? Und so weiter. Und ich habe eins festgestellt, durch die Bank bei allen, der Hauptpunkt war Gehorsam. Dinge zu tun, auch wenn man keinen Bock dazu hat. Aber sie taten es. Und ich las dann die Geschichte von einem Mann, hat mich damals sehr beeindruckt. Ich habe gedacht, ich bin bestimmt so einer. Denn wenn es was Krasses war, zog ich mir das in der Regel an und habe gedacht, so einer bin ich bestimmt, sonst würde ich es ja nicht lesen. Und da war ein Evangelist, ich weiß nicht mehr den Namen, aber ich las das in dem Buch dort. Ich glaube, das war sogar von ihm, er beschrieb sein Leben. Und er sagte, er hat einen super Dienst gehabt. Er sprach teilweise zu Tausenden von Menschen. Und er sagt, dann war er wieder in einer Stadt, er war dort eingeladen zur Evangelisation und dann hat er so ein Mittagsschläfchen gemacht, um für den Abend fit zu sein. Und er sagt, in diesem Mittagsschläfchen, als ich da lag, sagte, da bekam ich einen Traum. Und zwar, ich sah auf einmal in einen Raum, der war rechteckig, der ganze Raum war voller Regale, aber so kleine Regale, wo überall so Schriftrollen drin steckten. Und dann sah ich, in der Mitte stand ein Tisch und dann war Gott in diesem Raum und dann war noch ein Engel in diesem Raum. So beschreibt er die Situation. Und er sagt, dann habe ich war ganz gespannt, was geschieht. Und dann höre ich Gott zu dem Engel sagen, bring mal Rolle sowieso. Da sagt er, das ist ja mein Name, das bin ja ich. Ja? Und der Engel kam, brachte sie haben die Rolle auf dem Tisch ausgebreitet. Und dann sagte Gott zu dem Engel, guck mal, da haben wir den Dienst für ihn vorbereitet. Eigentlich wollte ich, dass er dorthin geht, denn da hätte er ein großer Segen sein können. Aber er entschied sich, in diese Gemeinde zu gehen. Das war nicht mein Plan. Okay, ich habe ihn gesegnet trotzdem. Dann ist er, dann sollte er dorthin gehen. Aber er entschied sich, weil eine Gemeinde bot ihm für den Dienst mehr Geld an. Also wegen Geldes willen hat er sich dann doch entschieden, das ist bestimmt Gottes Wille, die Versorgung und so weiter, Geldgier, wie auch immer. Und dann sagt Gott, da ist er dahin gegangen. Und Gott sagt, guck mal, da ist er da und mein Plan für ihn war da. Und mein Plan, überall haben sich Menschen bekehrt, wo er auftauchte. Aber jetzt sagt Gott, guck mal, jetzt wollte ich ihn dort haben und er hat sich entschieden, in diese Gemeinde zu kommen. Hier sind Tausende, aber da, wo ich ihn haben wollte, wären Zehntausende gewesen. Und er hat nicht getan, was ich will. Gott sagt zum Engel, roll die Rolle zusammen, schieb sie ins Regal, wir können ihn nicht mehr gebrauchen, er soll alleine machen, wie er möchte und seine Dienste selber planen und selber tun, wie er will. So, das hat mich umgehauen. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte nie so ein Mensch sein. Ich möchte nie so einer sein, wo du mal meine Rolle reinschiebst und sagst, mit dem Herbert kann man nichts mehr anfangen. Der macht sowieso, was er will. Der plant seine Dienste, wie er will. Der plant seine Reisen, wie er will. das hat so einen Ruck in mein Leben gegeben, dass ich gesagt habe, Herr, ich tue Buße darüber und ich gebe mich dir neu hin und ich will von dir hören. Es ist so wichtig, wir können nicht entscheiden über unser Leben, über unseren Dienst, egal wie nett die Einladungen sind. Die Frage ist, erlaubt der Herr, dass wir dorthin gehen? Und die Einladungen sind meistens sehr nett. Ja? So, und das ist auch Marita und ich, wir waren an der Mosel letztes Jahr, vor anderthalb Jahren jetzt schon, fast dort. Und ich weiß, wir waren zu Gast in einer Gemeinde und fand ich ganz toll, die Gemeinde. Haben zwar eine niedrige Decke, so waren vielleicht so knapp 2 Meter hoch, also man konnte nicht hoch Sprünge machen, also man kann schon Sprünge machen, man merkt dann, dass eine Decke. Auf jeden Fall, wir haben Kontakt mit dem Pastor und so bekommen, einzuladen, aber Gott hätte auch erlaubt, dass ich dort einen Dienst übernehme. Aber weißt du, manchmal ist der Teufel, der ist ja, Paulus sagt, ich habe mir oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber der Teufel hat es verhindert. Und dann entstand bei manchen, in dem Fall von Mitarbeitern, entstanden Problematiken, dass ich mich zurücknehmen musste. Dass ich sage, okay, ich kann nicht tun, was Gott möchte, weil ich jetzt gerade blockiert werde durch Leute, die ihren Job nicht machen, den sie machen sollen. So können wir verhindert werden. So kannst du verhindert werden in deinem Dienst. So kannst du verhindert werden in deinem Leben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gott erlauben, dass er die Dinge in unserem Leben tut, wie er es gerne möchte. Ihr gehört nicht mehr euch selbst, sondern dem, der für euch gestorben und auferstanden ist. So, meine Zeit, Gott, sie liegt in deinen Händen. Für die, die Stelle noch wollten, in Philipper Kapitel 2, 21. Alle suchen das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Was ist Christi Jesu? Christi Jesu ist die Gemeinde, in der du bist. Das ist Christi Jesu. Das ist, also es meint Christi Jesu seine Sache. Diese Gemeinde vor Ort ist seine Sache. Wenn du sagst, ich gehöre zu dieser Gemeinde, dann ist deine Priorität Dienst in dieser Gemeinde. Das ist die Priorität, denn du bist dafür zuständig zu sammeln, Leute zusammenzubringen, Leute zu ermutigen. Und Gott hat niemals vorgesehen, dass wir irgendwie im Gaststatus uns in einer Gemeinde aufhalten. Sondern wenn wir zur Gemeinde gehören, dann gehören wir dazu und wir bauen sie mit auf. Wir bauen sie mit auf. Das ist so, so wichtig. Wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. Du musst Dinge in Bewegung setzen, damit der Fortgang der Gemeinde da ist. Und das können wir natürlich nur tun, wenn wir anwesend sind. Beachte, es geht nicht um Gottesdienstbesuch. Es geht darum, ein Segen zu sein. Es geht nicht um Gottesdienstbesuche. Es geht darum, Herr, wie kann ich das Gemeindeleben fördern? Wie kann ich das Leben der einzelnen Gläubigen fördern? Wie kann ich das Leben derjenigen fördern? Oder was kann ich tun, die Leute, die als Fremde reinkommen, was kann ich da tun? Die Leute, die fremd reinkommen und sagen, ach, da ist ja keiner, die sind ja alle nicht da. Und so, verstehst du, merkst du, was wir für Eindrücke dann hinterlassen, was wir für Eindrücke machen. Und deshalb, und was haben wir dann getan? In dem Moment zerstreuen wir, weil Leute sagen, also bei so ein paar Männikes, da will ich jetzt aber auch nicht kommen. Dann sieht mich ja jeder oder was auch immer für Gründe sein mögen. Deshalb ist so wichtig, dass du da bist, aber dass du auch was mitbringst. Gott, ich möchte was mitbringen in die Gemeinschaft. Und wenn es ist, dass du gute Anbetung mitbringst. Wenn ich hier bin, ich will nicht wie im Restaurant sitzen und mich bedienen lassen. Ich will in diesem Gottesdienst Gott anbeten. Ich will ihm Ehre geben. Ich will seinen Namen erheben. Ich will ihn preisen. Und weißt du, das ist manchmal so, ihr seht mich ja meistens hier vorne, ich stehe meistens hier vorne, heute war ich mal hinten. Und die Lieder, die wir singen, ja, die meine ich so. Ne, wenn wir sagen, du teilst für mich das Meer, dann gehe ich da, ja. Im Geist sehe ich, wie sich vor mir das Meer teilt. Und deshalb gehe ich hier beim Lobpreis auch Schritte. Du teilst für mich das Meer. Warum? Im Glauben sage ich, ja, meine Meere, meine Hindernisse, die werden geteilt, die werden auseinandergebrochen, da gehe ich durch. Versteht ihr? Das sind aktive Glaubensschritte, die wir tun. So lebe ich im Glauben. So leben wir es zu Hause. So leben wir es, so lebe ich es, wenn ich in Fürbitte bin. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Fürbitte kannst du machen, wenn du auch für gewisse Dinge betest. Kannst du einen Zettel auf den Tisch legen, mit dem Namen draufgeschrieben und dann fängst du an, um deinen Tisch zu spazieren. Im Namen Jesu und ich bete jetzt, Vater, für diese Situation und ich preise dich. Ja, die Mauern werden fallen. Ich danke dir, Herr, da kommt Sieg in das Leben hinein. Da kommt Überwindung jetzt in das Leben rein. Ja, Vater, verstehst du, das ist anders, als wenn ich jetzt sage, oh Herr, du kennst die Situation. Gib da Sieg rein, Herr. Der Herr sagt, pass auf, dass du nicht hinsiehst. Okay? Oh, gib Überwindung. Pass auf, dass dich der Schlaf nicht gleich überwindet, Herbert. Ja, verstehst du? Das ist passiv. Aber wir sind aktive Leute. Wir gehen und wir, ja, Jesus, ja, Jesus, ja, Jesus, ja, Jesus, ja, Jesus mit dir. Amen. Und wir müssen zusammentragen. Wenn wir nicht sammeln, zerstreuen wir. Wenn wir durch Abwesenheit glänzen, sind wir Zerstreuer. Sorry, hat mein Jesus gesagt. Kann ich nicht, er hat es gesagt. Wenn uns die Menschen egal sind, sind wir Zerstreuer. Wir bringen zusammen. Lade deine Freunde ein in diese Gottesdienste. Findest du unsere Gottesdienste gut? Okay. Aber voll, Herr, ich bin excited über diese Begeisterung, dieser Begeisterungsschwung, der mir hier entgegenschlägt, Herr. Das haut mich ja um wie eine Welle im Atlantik, Herr. Das ist ja wirklich, und ich war im Atlantik, du, da diese 2-3 Meter Wellen, da kommen die und knallen dich richtig um. Wow, Herr. Ich taumelte direkt. Okay. Also, du, weißt du, und dann bring andere Leute mit hierher. Lade sie ein und sag, hey, komm mit mir Sonntag mit. Oder wenn sie sagen, oh, ich gehe in keine Kirche, lad sie zu dir nach Hause ein zum Kaffee und dann bringst du sie dort zu Jesus. Ganz einfach. Es gibt so viele Möglichkeiten. Hauskirche ist das, was Gott möchte. Und das ist ja auf unserer Agenda. Das geschieht allerdings nur, wenn jemand hinsetzt, sagt, ich lade Leute ein und wir fangen uns als Hauskirche an zu treffen. Wenn wir es nicht tun, wird es nicht geschehen. So, und dann sind wir wieder nicht am Sammeln und durch Passivität zerstreuen wir automatisch. Hört er? Jesus sagt das so. Okay, ich melde dich also ermutigen, jetzt mal einen Schritt besonderer Art zu tun, nach vorne zu gehen, rauszugehen, auch über deine Lust und Bock hinaus. Weißt du, die Böcke sind sowieso zur Linken, sagt Jesus. Die Schafe sind zur Rechten. Also solltest du deine Böcke weglassen, diese Nullbox. Die kommen nicht mit. Die Nullbox, die gehören auf die linke Seite. Du musst das heiligen. Wir müssen Beziehungen heiligen. Menschen, die dir nicht gut tun, Menschen, die deinem Glaubensleben schaden, von solchen Menschen solltest du dich trennen. Selbst wenn es super tolle Christen zu sein scheint. Jesus sagt, trenn dich von solchen, die dir schaden. Das ist nicht gut, weil dann baust du ab. Weil wenn wir länger uns mit ihnen zusammen umgeben, entweder werden wir abfärben auf sie oder sie färben auf uns ab und unser Glaube geht wieder runter. Und manche von euch haben das erlebt. Ich habe das erlebt in meinem Leben. Da baust du auf einmal ab. Ja? Und die meinen es ja auch. Die meinen es alle nur gut. Aber dieses Gutgemeinte bringt dich echt in den Keller und bringt dich nicht dahin, wo Gott möchte. So, ich lade dich ein, mein lieber Bruder, meine Schwester. Ich lade dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen. Es ist ein Wort, das Gott mir gegeben hat heute. Geplant hatte ich die Woche etwas anderes. Kann ich euch ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch bis heute Mittag daran festgehalten. Und der Herr sagt, ich möchte aber nicht, dass du über das, was wir da gesprochen haben, also ich wollte euch teilhaben lassen an etwas, was ich mit Gott erlebt und geteilt habe und so weiter. Gott sagt, nein, das war jetzt erstmal für dich. Ich will, dass du diese Thematik heute anschneidest. So, es ist ein prophetisches Wort, das Gott gegeben hat. Und Gott sagt, du lass dich darauf ein. Weil wenn wir uns nicht aktiv darauf einlassen, werden wir weiter abbauen. Dann bauen wir immer weiter ab. Wir müssen aktiv sein. Und ich kann euch sagen, für meinen Dienst, für mein Leben ist Müdigkeit kein Gradmesser. Schmerzen ist für mich kein Gradmesser. Überhaupt nicht. Wir dienen Gott, weil wir uns nicht mehr selbst gehören. Wir gehören ihm und ich bin in seiner Hand und ich sage, ich bin so froh, Herr, dass du mein Arzt bist, dass du dich um mich kümmerst. Ich bin so froh, Herr, dass ich in dir geborgen bin. Die Umstände, auch unsere körperlichen Umstände, sollten nicht bestimmen, ob wir Gott dienen oder nicht. Wir dienen ihm. Er litt und teilweise hat er unter Schmerzen die Dinge getan, die getan werden mussten. Auch in der Wüste, als er geprüft wurde. Der Hebräerbrief sagt, in den Tagen seines Fleisches hat er laute Gebete und mit viel Schreien und viel Weinen ist er vor Gott gewesen. Mit viel Schreien und viel Weinen. Und das war nicht nur in Gethsemane. Sein Leben war oft geprägt von Weinen und von Schreien zu Gott, der ihm aushelfen konnte. Und dann hat Gott ihn gestärkt. Wir sehen, bei ihm war es teilweise so krass, dass die Engel kamen und ihn stärkten. Dann wurde er gestärkt und dann konnte er wieder weitermachen. Ja, und das sind die Herausforderungen. Nur wenn er sich nicht entschieden hätte, weiterzumachen, wären noch keine Engel gekommen, um ihm zu dienen. Wir verpassen so viele Wunder, weil wir uns nicht im Gehorsam darauf einlassen, zu tun, was Gott möchte. Und dazu lade ich dich ein. Amen. Ist das gut, Gott so gehorsam zu sein? Ist gut. Ich kann dir sagen, es ist gut. Das Beste, was wir tun können. Weil es sind gute Wege. Es sind vollkommene Wege. Und wenn wir die Begrenzung des Ichs verlassen, wenn wir sagen, nicht mehr ich, sondern du, Herr, nicht mehr ich lebe, Christus lebt jetzt in mir und bestimmt mein Leben, dann haben wir auf einmal keine Grenzen mehr. Und dann kommen wir in Dimensionen geistlichen Lebens hinein, wo du vielleicht bis jetzt nur träumst von. Aber Gott nimmt dich dann mit auf eine Reise. Er nimmt dich mit auf eine Reise. Und das erleben wir so auch mit Marita zusammen. Und die Herausforderungen sind immer stark. Jeden Tag. Jeden Tag. Es vergeht kein Tag ohne Herausforderungen. Und wenn man danach gehen würde, könnte man manchmal sagen, hey, lass uns eine Pause machen. Nein, versteht, die Herausforderungen werden uns nicht stoppen. Wir werden weitergehen, weil sein Reich gebaut werden muss. Sein Haus muss gebaut werden. Da sind Millionen von Menschen, die in die Hölle gehen. Milliarden von Menschen, die in die Hölle gehen. Und wir sind die, die sie holen. Einer der großen Evangelisten hat gesagt, nicht Bonker, aber einer auch der großen, er sagt, es wird niemals eine Erweckung geben, bis jemand besondere Schritte auf dieses Ziel hin unternimmt. Also wenn wir nur beten für Erweckung, wird es nicht geschehen. Wir müssen beten und gehen. Beides gehört zusammen. Wer nur betet, dass Leute sich bekehren, aber nicht Menschen aufsucht und sie zur Bekehrung führt, wird eben auch keine Bekehrung erleben, weil durch Gebet bekehrt sich keiner, sondern es muss gehen. Der Glaube kommt nicht aus dem Gebet, der Glaube kommt aus der Verkündigung, aus dem Zeugnis. Da kommt der Glaube her und nicht aus dem Gebet. Aber wir brauchen Gebet auch für unsere Reise und für unseren Dienst, sonst von uns heraus schaffen wir es nicht. Okay? Jesus gab sein Leben, er opferte sich, er gab alles hin und der Ruben hat heute Morgen in Michelstadt eine tolle Predigt gehalten. Ich habe sie mir heute Nacht noch zum Teil vorgelesen. Ich war fast geneigt, ihn herzuholen. Ich sage, Mensch, Ruben, der Herr sagt, nein, es ist nicht Rubens Abend heute. Es ist deiner Abend, ich habe mit dir zu reden. Okay? Aber so, ich habe gedacht, Mensch, den hätte ich mal geholt. Er hat das so schön dargebracht, auch dann bezogen auf unser Leben, aber auch dann, dass wir unser Leben als Same und Opfer geben in diese Welt hinein, so wie Jesus es getan hat. Ganz stark. Okay. Ich wünsche uns jetzt, dass wir hineinkommen in Gottes Gegenwart und ich bitte dich, mal allen Stolz beiseite zu legen. Wenn du merkst, ich muss eine neue Hingabe an Gott vollziehen, dann komm nach vorne und sag, Gott, hier bin ich. Ich kann dir sagen, in meinem Leben, ich habe manchmal jede Woche eine neue Entscheidung für Jesus getroffen. Das war nicht dieselbe. Da hat Gott mir etwas klar gemacht in der Predigt. Und dann war ich wieder vorne und hab gebetet und habe mich hin. Manche Leute denken dann dauernd, du bekehrst dich immer wieder. Aber es mich interessiert doch gar nicht, was die Leute denken. Ich will mit Gott weiterkommen, richtig? So, und Gott hat zu dir gesprochen. Und du weißt, du machst dein Ding, deine Dienste, dein Leben, deine Zeit. Und du sagst, Gott, das will ich nicht mehr. Ich will einer der sein, auch der sammelt und nicht durch Passivität zerstreut. Dann komm nach vorne und sag, Gott, hier bin ich. Ich treffe eine Entscheidung. Ich werde von jetzt so eine Person sein. Und dann wird der Heilige Geist dich auf die Reise nehmen. Und dann wirst du anfangen, Wunder zu erleben. Und du wirst herausgefordert werden, kann ich dir wirklich sagen. Und dass dieses Null Bock oder nicht Kraft haben oder nicht können oder Schmerzen vielleicht haben, das sind so Dinge, wo man sagt, ach, lass ich es doch mal lieber. Aber ich habe mich entschieden, ich werde Gottes Willen tun und nicht mich auf diese Dinge einlassen. Es sei denn, der Herr sagt, so, nu liegst du, ne? so wie Silvester. Hatte ich so schöne Geschichten hier vorbereitet. Und der Herr sagt, ne, du bleibst jetzt schön liegen, okay? Ja, wäre lieber beim Silvesterbuffet gewesen. Aber gut, so ist es. Du musst aber kommen. Hier bin ich, Gott. Hier bin ich. Ich gebe mein Leben dir hin. Und von jetzt an bestimmst du über meine Zeit, über meine Termine, über Dienste. Du, Herr, bestimmst und nicht mehr ich bestimme. Nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir.